werde förmlich verrückt, wenn man das Wort in diesem Falle benutzen kann. Verrückt, wenn ich nicht jeden Tag mindestens einmal den Duft einer psychiatrischen Station wahrnehmen konnte.
Moin und willkommen zu Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Mein Name ist Vera Fester und ich darf an dieser Stelle regelmäßig mit Menschen sprechen, die in irgendeiner Form mit Psychiatrie zu tun haben. Heute ist das Jörn Heinicke. Er ist Krankenpfleger und als solcher seit 40 Jahren in der Psychiatrie tätig. Mittlerweile ist er Pflegedirektor der Asklepios Psychiatrie Niedersachsen. Und ich sage euch eins, wer 40 Jahre lang in diesem Beruf tätig ist, der kann auf jeden Fall auch einiges darüber erzählen, wie Psychiatrie früher war. Ich sag's mal vorsichtig, das war auf jeden Fall ein ganz anderer Schnack als heute, aber hört selbst. Was heißt denn gestört für Sie?
Das ist eine spannende Frage, die mich letztendlich in den 40 Jahren meiner Tätigkeit in der Psychiatrie praktisch ständig bis heute noch begleitet. Was heißt hier eigentlich gestört? Es gibt da zwei Perspektiven aus meiner Sicht. Die erste Perspektive ist natürlich die Perspektive des Individuums, des einzelnen Menschen. Mhm. Wann fühle ich mich gestört? Und die andere Perspektive ist natürlich die Gesellschaft, in der ich mich bewege. Mhm. Und manche Dinge, die hier als gestört bezeichnet werden, sind in anderen Gesellschaften, Kulturformen völlig normal. Ja. Und auch in den 40 Jahren, wo ich als Psychiatriepfleger tätig bin, hat sich auch das Bild, das ist aber gestört, auch sehr geändert. Mhm. Wie Lebenssituationen sind, wie Partnerschaften laufen, solche Dinge. Und das ist auch letztendlich das Spannende dabei.
Ja. Sie haben es jetzt gerade schon mehrfach gesagt, Krankenpfleger seit 40 Jahren. Und zwar haben Sie Ihre Ausbildung auch schon direkt im psychiatrischen Fachkrankenhaus gemacht. Warum Psychiatrie?
Ich war ein junger Mensch, hatte die Schule halbwegs erfolgreich abgeschlossen und mir fiel nichts ein. So, und es war die Familie, insbesondere mein Vater, der gesagt hatte, also Junge, das geht hier gar nicht, ne? Also hier nichts machen funktioniert nicht. Mhm. Und früher gab es halt die großen Landeskrankenhäuser, das ist also in der gesamten Bundesrepublik so, und weil nichts Passendes da war und mein Vater auch aus anderem Kontext Bezug in das eine Krankenhaus am Ort hatte, hatte der für mich sozusagen den Ausbildungsvertrag klar gemacht, nicht? Okay. Und dann hieß es halt so, da gehst du jetzt hin und das machst du jetzt erstmal, nicht? Mhm. Und dann ist es passiert. Ich habe vom ersten Tag an den Beruf geliebt.
Wirklich?
Ja. Also mit die Skepsis, mit der ich angefangen habe, war vom ersten Tag verflogen. Ich glaube, das war auch das Vorbild, was ich damals hatte. Es war eine kleine Krankenpflegeschule mit, wir waren nur 15 Personen im Kurs, überwiegend männlicher Personen. Damals war es so, der Klassiker, Zweitberuf ist Krankenpfleger in der Psychiatrie. Ich war halt 18 Jahre und hab da gestartet, war der Jüngste und so. Und wir hatten einen ganz tollen, die hießen damals noch Unterrichtspfleger. Mhm. Der war auch alleine in der Schule, der hat halt die Ausbildung sichergestellt. Und das war einfach ein toller Typ, ne? Und ein tolles Vorbild, der viele Geschichten erzählt hat. Mhm. Und der hat mich sofort begeistert. Und an den denke ich heute noch häufig zurück, ne? War halt das richtige Vorbild zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Ja, und dann habe ich seitdem praktisch den Job immer gerne gemacht, bis heute.
Welche Sorgen hatten Sie denn? Sie meinten gerade, Sie waren skeptisch, als Sie angefangen haben oder kurz vorher.
Ja, also ich war natürlich in der, das war Mitte der 80er Jahre, auch da hatten wir schon das große Thema Pflegenotstand. das war so die erste Welle, die da kam. Man hörte links und rechts die Klagen. Der Beruf war immer sehr stigmatisiert. Also Krankenpflege als solches, auch damals, das trägt sich ja auch bis heute hin. Wenn man im Freundeskreis gefragt wurde, ja, und was machst du so? Ja, ich bin im Krankenhaus, ich lerne Krankenpflege. Also das könnte ich aber nicht. Das ist ja alles so bis heute letztendlich so geblieben. Und da hatte ich natürlich auch meine Vorurteile, was ich hatte mich mit dem Beruf gar nicht beschäftigt, was wie gesagt, das war ja
der Wunsch vom Papa.
Genau, damit ich Ruhe hatte. Ja. Nicht? Ja. Und je mehr ich dann in die Situation reinkam, was ist denn überhaupt der Beruf, was für tolle Tätigkeiten und Möglichkeiten bringt denn dieser Beruf auf dich? Nicht? Das ist ja erst dann gewachsen, als ich da war. Nicht? Mhm. Und da halfen natürlich auch die Geschichten des Unterrichtspflegers, der das auch so transportiert hat. Weil er sagte immer, die Techniken, die könnt ihr lernen, auch später, kauft euch ein Buch oder lest es euch an, aber die Haltung und die Emotionen, die darum geht es ja.
Und Sie sagten jetzt, ne, 40 Jahre ist das her, das heißt Anfang, Mitte der 80er. Mhm. Wie war psychiatrische Pflege damals?
Genau. Also deutlich weniger Personal als jetzt. Und das war ja eine Zeit, da waren die Psychiatrien noch richtig große Kliniken, also 1000 Menschen in einem Krankenhaus, was von den Räumlichkeiten heute nicht die Hälfte an Patienten beherbergt. Die Patienten waren andere, es waren hauptsächlich Langzeitpsychiatriepatienten, chronifizierte Erkrankungsbilder, die praktisch, wo wir auch nicht die Möglichkeiten hatten, ihnen auch eine Behandlung zu geben. Mhm. Es gab noch nicht die modernen Psychopharmaka, es gab noch nicht die moderne Psychotherapie, um ihnen zu helfen. Und es waren wirklich sehr chronifizierte Menschen und Stationsgrößen von 40 Personen. Das wäre heute in der Psychiatrie so undenkbar dabei. Es ging darum, die Grundbedürfnisse zu befriedigen und zu sehen, dass auch alles in Ruhe läuft in der Grundversorgung. Wir hatten auch.
Was meinen Sie damit? Ja. Ruhig stellen?
Dass es zu keinen Konflikten kommt, dass alle nach einem klaren, strukturierten, von extern vorgegebenen Tagesablauf leben. Man stand halt pünktlich um 7 auf, um 7:30 musste die Körperpflege zu Ende sein und um 7:45 gab es das Frühstück. Alle dasselbe natürlich, oft mit mithelfenden Patienten, weil gar nicht genug Personal da war und danach ging man zur Arbeit, zur Arbeitstherapie. Das hieß dann zwar schon so, aber es war letztendlich Arbeit, weil die Patienten mussten dann schon auch an Tätigkeiten, die für das Krankenhaus wichtig war, mitarbeiten, also in der Küche oder in der Gartenkolonne. Okay. Oder die liefen dann mit in der Schlosserei oder solche Dinge. Nicht? Mhm. Manche arbeiteten als Hausreiniger auf den Stationen, die hatten dann so einen besonderen Stand, das war letztendlich die Reinigung der Stationen und die Küchenarbeiten und so weiter und in dem Setting fing ich so an, nicht? Und ich traf dann auch vornehmlich auf erfahrene ältere Kollegen, männliche Kollegen, also Frauen waren dort eher selten vertreten, höchstens auf den wenigen Frauenstationen, die dort zur Verfügung standen.
Weil das auch für Psychiatrien unüblich war, dass Frauen da arbeiten oder allgemein in der Pflege?
Es ist untypisch in der Pflege gewesen. Also die Pflege war damals schon auch eher ein Frauenberuf, auch damals schon, aber in den Psychiatrien. Da waren deutlich, also 90% männliches Personal und nur 10% Frauen. So war ja auch unser Ausbildungslehrgang. Wie gesagt, 15 Auszubildende und 13 Männer, 2 Frauen.
Warum glauben Sie, dass das so war?
Das war getragen durch ein vermeintliches Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Wir hatten ja auch keine gemischtgeschlechtlichen Stationen. Mhm. Es waren reine Männerstationen und dann auch reine Frauenstationen. Mhm. Die waren auch sogar noch außerhalb des Hauptgebäudes, das sogenannte Frauenhaus, schön getrennt, die ganze Sache. Ja, und das Männliche und auf den Stationen waren halt keine kein weibliches Pflegepersonal. Mhm. Das war eine reine Männergemeinschaft, sowohl auf Personalebene als auch auf Patientenebene. Mhm. So, das hat natürlich auch was gemacht von der Gemeinschaft, die dort zusammengelebt hatte. Nicht?
Und wenn Sie sagen, so Sicherheitsbedürfnis, also ist man früher automatisch davon ausgegangen, Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, werden relativ wahrscheinlich gewalttätig?
Ja, das war schon so der tragende Gedanke dabei und immer ganz wichtig, in der Einschätzung auch der Patienten geht da eine gewisse Fremdaggressivität von diesen Personen, von diesen Menschen aus. Nicht? Und es waren natürlich auch aufgrund des Fehlens von therapeutischen Angeboten, Gesprächspartnern, fehlte natürlich auch eine adäquate Unterstützung in der Konfliktbearbeitung. Natürlich hat sich so eine Gruppe von 40 Männern unterschiedlicher Couleur und mit unterschiedlichen Altersgruppen, unterschiedliche Sozialisationen, die haben sich natürlich, das ist ja auch ein Stückchen normal, nicht immer gleich verstanden. Mhm. Und da gab es natürlich auch Konflikte und es fehlten einfach auch die Strategien, dort Konflikte adäquat zu bearbeiten, durch Mitarbeitende supervidiert und angeleitet, solche Dinge. Also so wie man heute zum Beispiel in der therapeutischen Gemeinschaft und in der Station sich bewegt, dass es natürlich verschiedene Möglichkeiten gibt, wo Patienten auch Konflikte untereinander thematisieren können, sei es nun in der Morgengruppe oder in der gemeinsamen Unterstützergruppe oder in den Einzelgesprächen oder in den Visiten und so weiter. Das hat es ja damals, als ich angefangen habe, gar nicht gegeben.
Wie sah dann Ihre Arbeit aus? Ja. Also was war Teil Ihres pflegerischen Berufs? Oh,
vollkommen strukturiert, als ich angefangen habe zuvor. Man trug auch, das finde ich auch nochmal bedeutsam, man trug auch so einen Kittel, nicht? Also gar nicht, also so ein, heute würde
nicht
man
diese auch, Pflegerkleidung.
Sondern so wie so in der Lebensmittelbranche, diese Kittel, die dann bis zum fast bis zum Knie gehen, nicht? Die dann auch zugeknöpft waren, nicht? Und man bekam seinen Dienstschlüssel, das war noch der so ein richtig großer Schlüssel, der war natürlich an einem kleinen Lederriemen, nicht? Und der war dann immer an den mittleren Knopf des Kittels geknöpft und fiel dann in die Tasche, nicht? Dass einem ja nicht dieser Schlüssel da lappert. Ja. Dann traf man sich im Dienstzimmer, Übergabezeiten gab es nicht. Es gab ein sogenanntes Berichtsbuch. Mhm. Da wurde von jeder Schicht sozusagen Besonderheiten eingetragen. So, und die Übergabe belief sich auf die Worte, steht alles im Buch. Da stand aber nichts. Häufig. Weil es gab nichts Besonderes, was damals so zu berichten gab. Ja. So, und diese Bücher wurden, wenn es so ein Frühdienst war, die wurden dann auch nach oben zum Ohrpfleger gebracht. Aha, das war so eine der ersten Tätigkeiten. Ja. Dann ging es in die Tagesstruktur. Natürlich haben wir auch Medikamente erstmal gestellt. Nicht? Das war so eine der ersten Aufgaben. Also vorbereitet für die Morgenarznei. Dann ging es aber auch schon ans Wecken der Patienten. Zusehen, dass sie alle in die Tagesstruktur hineinkommen. Das habe ich ja vorhin schon erzählt mit dem Zeit für Körperpflege, dann Frühstück und dann auch zur Arbeit schon. Nicht? Ja, und dann war vor allen Dingen Zeit vorhanden.
Wow, okay. Ja. Das heißt, Sie haben dann so auf Station rumgesessen?
Ja,
oder?
Und dann wurde sich sehr unterhalten und so weiter und so fort. Es war dann schon gemütlich. So, und so lief letztendlich die Spätdienste ähnlich. Ne? Mhm. Dann war ja die Zeit, wo praktisch dann schon auch über Reformpsychiatrie diskutiert wurde. Mhm. Ne? Mitte 80, ne? Also in die ersten Bewegungen kamen so, da gab es auch eine Psychiatrie-Enquete des Bundestages. Mhm. Da wurde also der Zustand der Psychiatrien untersucht auf Bundesebene und die stellten schwerwiegende Defizite fest in der Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Es fehlte an adäquater Ausbildung des Personals, es war zu wenig Personal, die Berufsgruppen waren nicht ausdifferenziert, die Stationen zu groß, die Patienten zu lange in den Psychiatrien. Mhm. Da wurde dann in einer Expertenkommission auch die sogenannte Psych-PV, mhm, Psychiatrie-Personalverordnung, entwickelt. Mhm. Und die definierte erstmalig Regelaufgaben einzelner Berufsgruppen. Mhm. So, das ist natürlich damals bei uns jungen Leuten gar nicht so richtig angekommen. Aber was wir angekommen, es gab sehr viele Treffen in den einzelnen Berufsgruppen. Mhm. Das haben also die Leitungskräfte vor uns dann schon aufgegriffen und wir sind erstmalig in so Situationen gekommen, wo wir zu Tagungen gefahren sind. Mhm. Und da wurde stundenlang über das Bild des Umganges, das neue Bild des Umganges mit psychisch Kranken geredet. Mhm. Auch, weil wir auch einfach dann auch spürbar, das war dann so 3, 4, 5 Jahre, nachdem ich angefangen habe, auch wirklich spürbar mehr Personal auf die Stationen bekamen. Mhm. Und da hatten wir jungen Leute natürlich eine Fantasie, mhm, und stellten auch damit, also wie wir das Miteinander auf den Stationen, mhm, gestalten wollen. Wir wollten Angebote mit den Patienten geben, dass sie sich entwickeln können, mhm, dass sie lernen auch, wie man Konflikte auf adäquate Weise, mhm, löst, dass für die Gemeinschaft jeder etwas beitragen muss und dafür etwas empfängt. Mhm. Und das geht ja nur über soziale Begegnungen miteinander. Die, mhm, haben wir dann inszeniert. Mhm. Also über Koch- und Backgruppen. Das, mhm, war zum Beispiel nur mal dieses, das war ja praktisch fast unvorstellbar für einen Teil der älteren Kollegen. Nicht, ja, alle. Das, ja, möchte ich auch nochmal sagen. Ich habe auch sehr berührend Haltungen bei älteren Kollegen kennengelernt. Also die dann, wo wir dann angefangen haben und praktisch wie so eine Protestwelle durch die mhm, psychiatrischen Krankenhäuser ging, dass wir mit den Patienten gemeinsam etwas gemacht, mhm, haben. Nicht? Mhm. Also auch das sind oft so banale Dinge, aber vor allen Dingen soziale Interaktion wurde, mhm, über diese Objekte, also Spielgruppen, Kochgruppen. Wir haben verschiedene Projekte initiiert. Ich weiß, dann war ich dann irgendwann in einer forensischen Psychiatrie, mhm, dann haben wir einen Angelkurs mit den Patienten gemacht. Mhm. Nicht? Also die konnten aufgrund ihrer forensischen Geschichte, auf jeden Fall auf der Station, wo ich tätig war, war nicht die Perspektive in kurz- oder mittelfristig zu erkennen, dass diese Patienten jemals zum Angeln gehen, richtig. Mhm. Aber mit dieser Gruppe überhaupt so etwas zu machen, einen Angelschein, mhm, mit einem Verein am Ort, der dann in das Krankenhaus hineingekommen ist und die Patienten mit Feuer und Flamme und dabei ein Sicherheitsbeauftragter irgendwann war, musste man auch lernen, wie man so einen Fisch ausnimmt. Das ging natürlich nur mit einem Messer, nicht? Um Gottes Willen, nicht? Und der Sicherheitsbeauftragte, der als dieser Schulungsabend war, wo man das erlernte, wo der da hinten stand und so besorgt dann zusah, wie die Patienten diese Fische ausgelernt haben auszunehmen. Ja, das war so diese bewegende Zeit, in der das dann so sich entwickelte. Ne?
Wie ist das, wenn einem eigentlich die ganze Zeit von Beginn an aufgetragen wird oder einem vorgelebt wird, wir sind die mit den Kitteln, die Gesunden, mhm, das Personal? Und das da, mhm, sind die Kranken. Und plötzlich, mhm, macht man es anders. Mhm. Also was verändert das?
Also ich hatte da überhaupt gar keine großen Schwierigkeiten damit, weil, wie gesagt, durch das Vorbild, was ich auch schon in der Schule hatte und dadurch, dass wir diese vielen berührenden Momente, also nicht nur positiv berührenden, wir hatten auch oft Mitleid mit den Patienten. Mhm. Also wir waren richtig traurig, wie mit ihnen nicht umgegangen wurde. Mhm. Nicht? Und das haben wir ja abendelang, also nicht nur in der Schule, sondern abendelang, auch zur eigenen Psychohygiene, abendelang bewegt. Mhm. Und da formte sich halt auch schon einfach ein anderes Bild, wie wir arbeiten wollten. Mhm. So, und die Schwierigkeit war eher da, mit einigen im Team diese Ideen zu platzieren, ja, und da auch eine Tragfähigkeit hinzukriegen und nicht Widerstand. Mhm. Nicht? Wobei am Anfang, als das losging, schon auch ein Teil der bestehenden Kollegen sich nicht auf diesen Weg einlassen wollten. Mhm. Nicht? So, und diese Auseinandersetzung hat natürlich auch zu Diskussionen in den Teams geführt, nicht? Dabei. Aber es war immer hochgradig energiegeladen dadurch. Mhm. Nicht? Es war praktisch ein permanenter Veränderungsprozess, der dann startete, der aber den ich persönlich nie als negativ oder belastend erlebt habe, sondern immer als produktiv und positiv dabei. Das war schon, also diese Energie ist toll. Ne?
Ja, Ihre Augen strahlen auch. Danke. Sie haben eben schon angesprochen, dass es damals natürlich auch, das ist jetzt 40 Jahre her, mit Medikamenten komplett anders aussah, mit Psychopharmaka. Ja, genau. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sah das aus? Wie hat sich das entwickelt? Weil das ist ja auch ein Feld, in dem Sie dann agieren, mit Medikamentenausgabe.
Ja. Also es sind natürlich schwerkranke Leute gewesen in den Personen in den psychiatrischen Krankenhäusern und es waren die Psychopharmaka, die da damals eingesetzt worden waren, schon auch hochpotent, hatten aber auch sehr viele Nebenwirkungen. Mach ich am Beispiel der Schizophrenie, wo die Patienten ja vor allen Dingen auch in ihren Wahrnehmungen und Interpretationen der Realität beeinträchtigt sind. Die Psychopharmaka haben ihnen diese Wahrnehmungsstörungen zum Teil genommen, aber halt auch irgendwie die Emotionen. Mhm. Und sie hatten schwere, auch neurologische Schäden, Nebenwirkungen. Wir sagen da in der Psychiatrie diese berühmten Extrapyramidalstörungen, wo die Patienten über die Station gingen, das Mitbewegen der Arme fehlte. Man sah sofort diesen
Roboter. Also wie so ein Geist, so ein bisschen. Ne?
Robotergang. Aber sie hatten natürlich auch, sie waren auch befreit von den zum Teil sehr quälenden Gedanken, die sie hatten. Nicht? Das muss man schon sagen. Mhm. Da leben wir heute, also im Jetzt, mit den modernen Psychopharmaka in einer völlig anderen Welt. Nicht? Also wo die Nebenwirkungen, natürlich hat jedes Medikament auch Nebenwirkungen, neben gewünschten Wirkungen auch Nebenwirkungen, aber sie sind also um ein Vielfaches weniger als zu der Zeit. Mhm.
Sie sagten jetzt eben schon, damals wurden PatientInnen vielleicht nicht unbedingt so wirklich gut behandelt und so, wie man es als menschenwürdig vielleicht bezeichnen würde. Ich stelle es mir gerade so ein bisschen vor, weil Sie eben auch dieses Bild von diesem riesen Schlüssel reingebracht haben. Man hat die vielleicht auch einfach so ein bisschen weggesperrt und mal gucken, was passiert. Welche Rolle haben denn damals Angehörige gespielt? Also gab es da überhaupt Zugang oder war das dann wirklich so, nö, der ist jetzt hier weggesperrt?
Ja, es gab schon auch Besuchszeiten, aber nicht jeden Tag. Mhm. Und dass man in das soziale Umfeld hineingeguckt hat, so wie heute, ganz bewusst, in welchem sozialen Umfeld lebt die Person, die mit einer psychischen Erkrankung jetzt in einem psychiatrischen Krankenhaus ist, das wurde damals nicht so intensiv. Die Patienten, wie gesagt, das war ja eine Langzeitpsychiatrie. Mhm. Es war, war oft auch klar, dass die Patienten in ihr soziales Umfeld gar nicht zurückgehen konnten. Mhm. Und die Perspektive war dann eher in Richtung einer betreuten Wohnform, sei es nun in ein Wohnheim oder in eine betreute Wohngruppe, die zunehmend damals auch schon entstanden ist, sodass die Angehörigen eigentlich eine geringere Rolle spielten, deutlich geringer als heute. Ja.
Ich hatte Ihnen vorab so einen kleinen Fragebogen geschickt mit verschiedenen Punkten und ich möchte mal einen rausgreifen. Und zwar habe ich gefragt nach dem schlimmsten Ereignis, woran Sie sich erinnern in den vergangenen 40 Jahren. Da ist verständlicherweise, haben Sie mit Suizid geantwortet. Wie oft ist das vorgekommen?
Zu oft natürlich.
Ja, wahrscheinlich ist jeder Einzelne schon ist, zu oft.
Zu oft dabei. Also früher deutlich mehr. Mhm. Jetzt haben wir die letzte Zeit in der Klinik, also direkt in den Kliniken, dass ein vollendeter Suizid auf einer Station, Gott sei Dank, extrem selten, ein bis zwei Mal im Jahr, manchmal kein Mal im Jahr. Und ich bin ja zuständig für zwei große psychiatrische Krankenhäuser mit über 700 Betten. Also es ist eher selten.
Warum war das früher mehr? Weil dann auch noch mal weniger Personal war? Weil man einfach so das Gefühl dafür auch nicht hatte, weil man nicht drauf geachtet hat?
Es war einfach nicht das, es waren einfach nicht die Möglichkeiten dazu. Ja. Man kriegte es gar nicht mit. Die Patientengruppe war so groß und man war so wenige, sodass man gar nicht in dieser intensiven Beziehung, wie jetzt es möglich ist, zu den Patienten stand. Und man hat es einfach auch nicht mitgekriegt, in welcher emotionalen und psychischen Situationen die Patienten zu der Zeit waren, ob sie schon in dem Tunnel der Vorbereitung auf dem Suizid oder auch ob da eine raptusartige Handlung droht. Da hat man nicht die Zeit gehabt, so wie heute. Wenn heute eine Person, ein Mensch mit einer schweren Depression zu uns kommt und es steht Suizidalität im Raum, da haben wir schon die Möglichkeit der Intensivbegleitung des Patienten. Er wird auf eine kleine Station verlegt, teilweise nur 12 oder 15 Betten, wo wirklich eine Vielzahl von unterschiedlichen Mitarbeitenden da ist. Wir sind immer im Kontakt mit der Person und wenn er nicht in der Lage ist, den Kontakt anzunehmen, kriegt er trotzdem immer wieder das Gesprächsangebot und Kontaktangebot, sodass wir einfach viel, viel, viel dichter dran sind an der Person und einfach viel früher erkennen, wann es wirklich hier sehr suizidal wird und praktisch den Suizid durch diese prophylaktischen vorbeugenden Maßnahmen dann auch einfach sicherer verhindern können. Ne?
Und trotzdem sagen Sie, es kann natürlich passieren. Wie geht man damit um?
Ja, mittlerweile bin ich abgeklärter dabei. Meine Aufgabe jetzt ist eher darauf, dass ich direkt natürlich, wenn ein Suizid vollendet oder ein schwerwiegender Versuch auf der Station passiert ist, dass ich natürlich direkt persönlich auch auf die Station fahre, egal ob Samstag oder Sonntag, weil das ist auch eine Teamkrise in dem Moment. Ja. Es geht immer um die beiden Fragestellungen Schuld auf der einen Seite.
Im Sinne von, dass man sich selber die Schuld dafür gibt, hätte man das verhindern können.
Genau, hätte man das verhindern können. Mhm. Und die Frage des Warums. Warum ist es passiert? Und interessanterweise ist das natürlich in der Team, also der direkt arbeitenden Teams auf der Station in der konkreten Situation sofort da. und natürlich auch in der Patientengemeinschaft, weil die natürlich auch Kontakt zu der Person hatten. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass in dieser Situation auch ganz aktiv die alle Personen, Mitarbeitende und Patientinnen, die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen, so schnell wie es geht, darüber zu sprechen, weil das beugt, das weiß man heute, beugt einfach vor, dass man vieles davon für längere Zeit auch mit sich herumträgt. Ja, je schneller darüber Gesprächsmöglichkeiten sind, desto besser. Mhm. Ja, das ist so meine Aufgabe und da habe ich natürlich auch aufgrund meiner Erfahrungen über die Zeit kann ich das natürlich auch ganz aktiv ansprechen und die Themen, diese emotionalen, bewegenden Themen bei den Kollegen auch ihnen ein Gesprächsangebot geben, das zu platzieren und darüber zu sprechen und ihnen auch mitzugeben, dass diese Fragen letztendlich für immer im Wesentlichen offen bleiben werden. Mhm. Weil das ist keine Mathematikarbeit.
Ja. Sie haben jetzt als Pflegedirektor ja mehrere hunderte Mitarbeitende unter sich. Gibt es denn irgendwas im Pflegebereich, was Sie alle verbindet? Also welche Eigenschaft brauchen Sie in diesem Beruf?
Unter mir, das möchte ich korrigieren, mit mir.
Mit Ihnen, ja, sagt man so. Wenn man Direktor hört, dann.
Ja.
Das ist ja Sie auch haben leitende Funktionen.
Ja, das ist, ich habe leitende Aufgaben, ganz klar. Nicht? Und mit mir ist eine tolle Gemeinschaft an Mitarbeitenden hier, über 1000 in unseren Kliniken und davon eine tolle Pflegegemeinschaft von über 500 Kolleginnen und Kollegen. Und ja, meine Aufgabe ist vor allen Dingen sicherzustellen, dass die Haltung in Ordnung ist. Da investiere ich auch sehr viel Zeit, auch noch persönlich, mit Präsenz vor Ort. Ich werde förmlich verrückt, wenn man das Wort in diesem Falle benutzen kann, verrückt, wenn ich nicht jeden Tag mindestens einmal den Duft einer psychiatrischen Station wahrnehmen konnte, mich im Dienstzimmer aufhalten konnte, das Leben auf so einer psychiatrischen Station erleben könnte. Dann würde man mir sozusagen den Boden unter den Füßen wegziehen. Nicht? Und vor allen Dingen auch mit den jungen Kollegen darüber reden, welche Haltung habe ich zu den zur psychischen Erkrankung, zu dem Begriff der Normalität, des Verrücktseins, was wir ganz zu Anfang dieses Themas hatten, darüber ins Gespräch zu kommen. Weil alle, durch die Bank weg, Menschen, die zu uns kommen, sind in den Pflegeberuf, in unsere Krankenpflegeschule oder von außen, die müssen eins mitbringen. Das ist sehr wichtig für die psychiatrische Pflege, praktisch das Allerwichtigste. Die Neugier auf die Geschichten unserer Patienten. Mhm. Ohne diese Neugier auf die Geschichten der Patienten geht es nicht.
Ja.
Ich frage häufig in Gesprächen, wenn sich Menschen für die Ausbildung bei uns in der Schule oder bei uns für einen Job auf einer Station als Pflegefachkraft frage ich häufig nach, was machst du in deiner Freizeit? Woran hast du Spaß? Nicht? Und Personen, die mir erzählen, ach, ich habe unglaublich Spaß, in einer Fußgängerzone in einem Kaffee zu sitzen und zu beobachten oder wenn ich abends nach Hause gehe, in die beleuchteten Fenster zu gucken und mir Geschichten vorzustellen, was da gerade am Armutstisch so passiert. Perfekt. Weil diese Neugier, das ist die intrinsische Motivation, um unseren, zumindest in der akuten Phase, sehr beziehungsgestörten und schwierigen Menschen zu begegnen.
Ja.
Und das ist sehr wichtig, diese Neugier zu haben. Alles andere, wie man damit umgeht, mit unnormalen Verhalten und mit den Symptomen der psychischen Erkrankung, die sie mitbringen, das kann man lernen auf der kognitiven. Aber wenn ich dies, das Herz nicht an der richtigen Ecke habe und diese Neugier und dann auch noch gekoppelt mit den entsprechenden Wertevorstellungen, dass jeder Mensch bedeutsam ist, dann wird man nicht glücklich in der Psychiatrie. Aber meine Erfahrung sagt mir auch, dass sich das relativ gut zeigt innerhalb des ersten Jahres, wenn man in der psychiatrischen Pflege tätig ist. Okay. Wer nach 12 Monaten noch bei uns ist und sich dafür entscheidet, der hat genau diese Schlüsselqualifikationen und der wird auch sein weiteres Berufsleben bis zur Rente in der psychiatrischen Pflege bleiben. Mhm. Lebensarbeitsbeziehung.
Okay. Ich würde gerne ein kleines Assoziationsspiel mit Ihnen spielen. Ich nenne Ihnen nacheinander 3 Begriffe und Sie reagieren darauf.
Oh, okay.
Corona-Pandemie.
Oh, furchtbar.
Ja.
Weil uns das genommen wurde, was unsere Kernkompetenz ist, in die Beziehung treten.
Ja. Überstunden.
Betriebsunfall.
Okay, das müssen Sie jetzt doch noch mal kurz erklären. Was meinen Sie damit?
Entschuldigung, dass ich lache. Ist in unserer Pflegegemeinschaft so ein geflügeltes Wort. Wir haben ja so eine ähnliche Zeit wie damals, als die Psych-PV kam. Da hatten wir so einen Step, wo wir mehr Personal bekamen. Wir haben jetzt auch noch mal so einen Step aufgrund von rechtlichen Vorgaben, wo noch mal die Möglichkeiten deutlich verbessert werden für die psychisch kranken Menschen und die Personalsituation. Und das möchten wir in unserer Pflegegemeinschaft vor allen Dingen in die Verlässlichkeit der Dienstpläne und Arbeitszeiten fließen lassen. Mhm. Und mein geflügeltes Wort, wenn ich mit meinen Stationsleitungen immer spreche, ich habe so eine systemische Ausbildung auch und da versucht man immer auch mit sehr viel Wortspielen auch Dinge zu verankern, die man eigentlich so erreichen will. Und mein Spruch seit letztem Jahr ist, das Einspringen aus dem Frei ist ein Betriebsunfall. Das darf uns in der jetzigen Situation und personellen Ausstattung nicht passieren. Dann haben wir auf der Planungsseite der Dienstpläne einen Fehler gemacht.
Jetzt habe ich es verstanden. Darf nicht passieren, die Menschen, die in der Pflege arbeiten, zu schützen.
Um die Arbeitsbedingungen, und das ist sehr wichtig, weil bei Einspringen aus dem Frei, Überstunden ist ja praktisch, führt ja dazu, dass die Belastungssituationen steigen. Ja. Wenn ich vor allen Dingen unsere Kernkompetenz die Beziehungsgestaltung ist, dann muss ich auch in einer eigenen emotionalen Situation sein, wo ich offen dafür bin. Ja. Und wenn ich selber als Pflegekraft, ich kenne diese Zeiten zu gut, elementar belastet bin, dann wie soll ich mich auf das Gegenüber einstellen? Ne?
Okay. Letzter Begriff. Pflegemangel.
Ja. Ist eine Aufgabe.
Okay, ich höre raus, gibt es auch bei Ihnen? Oder hält sich das in Grenzen?
Nee, hält sich in Grenzen.
Okay.
Also wir haben Glück. Einmal denke ich, dass die Arbeitszufriedenheit bei uns in den beiden Kliniken, wo ich tätig bin, sehr hoch ist. Wir, ein Beispiel, wir haben eine große Krankenpflegeschule, Berufsfachschule Pflege mit 150 Ausbildungsplätzen und werden nächstes Jahr noch zusätzliche Kurse annehmen. Wir kriegen unsere Ausbildungsplätze besetzt, erster Punkt. Und was mich wirklich berührt, ist, dass die Examenskurse, wenn ich mit ihnen Perspektivgespräche auch persönlich spreche, ich spreche mit jedem Auszubildenden persönlich ein Dreivierteljahr vor Ende der Ausbildung, wenn ich dann höre, dass praktisch 100% in der psychiatrischen Arbeit tätig bleiben wollen. Also da ist eine große Säule, ein großer Schatz für uns, dass wir unsere Stationen, unsere Stellen besetzen können. Wir haben auch einen ganz ordentlichen Ruf als Arbeitgeber und an Möglichkeiten, die hier für Pflegende da sind, sodass wir von außen auch ganz gut angenommen werden.
Ich habe auch gesehen, auf der Website, es gibt eine wöchentliche offene Bewerberrunde. Ja, ja. Was hat es damit auf sich? Da habe ich noch nie von gehört.
Naja, das ist ein richtiges Erfolgsmodell. Wir sind jede Woche dienstags um 16 Uhr mit zwei, also meistens ich und ein Teammitglied aus der Pflegedienstleitung, stehen wir zur Verfügung ab 16 Uhr und haben die sogenannte offene Bewerberrunde. Da kann jeder Pflegefachkraft, die sich für einen Job in der psychiatrischen Pflege interessiert, einfach aufschlagen.
Okay, ohne vorher anrufen,
ohne einen
irgendwas,
Termin,
einfach vorbei.
Die Tür ist offen, jede Woche Dienstag 16 Uhr. Ja. Und es ist ja immer wieder dasselbe. Psychiatrische Pflege ist, also Psychiatrie ist heute immer noch, man trifft immer noch auch auf in der Gesellschaft auch Vorurteile gegenüber der Psychiatrie. Das ist ja in anderen Podcasts dieser Serie schon hinreichend erörtert worden. Aber es ist auch in der Berufsgruppe der Pflegenden, weil in der Ausbildung sehr, sehr wenig über psychiatrische Pflege erzählt wird und auch die Praxiserfahrungen nur 120 Stunden sind. Das sind 3 Wochen in 3 Jahren.
Wow, also, okay, das ist sehr wenig.
Sehr wenig, auch wenn man sieht, wie viel Prozent an Erkrankungen überhaupt die Psychiatrie ausmacht. Das ist ja deutlich mehr. Ja, aber da konnten wir uns in unseren Berufsverbänden und psychiatrische Pflege halt nicht durchsetzen. Das ist jetzt eine Realität, dass das halt so gering nur sich darstellt in der Ausbildung zur Pflege. Und natürlich ist da auch Stigmatisierung. Ja. Die wissen auch teilweise nicht, was ist psychiatrische Pflege.
Und das heißt, die kommen dann bei Ihnen vorbei, weil sie das irgendwie mitbekommen haben? Und wie wird das genutzt? Steht da wöchentlich jemand auf der Matte oder eher so alle paar Monate mal?
Nö, also es ist im Durchschnitt pro Woche schon 3, 4, 5.
What? Wirklich?
Ja. Also ich habe extrem selten, dass keiner kommt.
Okay, wow. Also, und also das stelle ich mir dann so vor, okay, da sitzen Sie dann zu zweit von der Klinik und dann kommen, sagen wir mal, 2, 3 Leute noch vorbei. Sie schnacken und daraus entsteht dann tatsächlich ein Arbeitsverhältnis im besten Fall?
Ja.
Und das heißt, wahrscheinlich muss ich irgendwann noch irgendwelche Sachen nachrechnen, aber dieses ganze Bewerbungsprozedere, was ich persönlich immer sehr, sehr anstrengend finde, das fällt dann so ein bisschen hinüber,
also
weil man
kennt
sich schon.
Ich mache so ziemlich alles falsch, was empfohlen wird beim Vorstellungsgespräch. Also zum Beispiel, lass den Bewerber überwiegend reden und solche Sachen. Darum geht es am Anfang nicht. Am Anfang geht es darum, genau die Leute darüber vor allen Dingen zu informieren, was wird von ihnen erwartet in der psychiatrischen Pflege. Ja. Diese Geschichte mit Neugier und auf die Geschichten der Patienten, das Interesse an den Personen, auch groteskes Verhalten zu ertragen als ein Stückchen Normalität in einem psychiatrischen Krankenhaus. Vor allen Dingen in die Interaktion zu gehen, mehr in der Rolle des Lehrers zu sein für den Patienten als in der Rolle der übernehmenden Krankenschwester. Also ich brauche hier keine, oder Krankenpflegers, also das ist ja für beide. So. Und es geht hier nicht darum, dass alle Betten sauber sind und ohne Falten gemacht. Nicht? Ich muss es hier auch ertragen können, mit dem Patienten in der Interaktion über die persönliche Bettplatzhygiene mal zu sprechen und es zu ertragen, dass es 3 Tage dauert, bevor er dann einsieht, okay, so geht's nicht. Nicht? Also ich muss hier mal ein bisschen aufräumen. Nicht? Dabei. Das ist eine andere Rolle, ein anderes Verständnis.
Halt. Das heißt, es ist so, die stellen sich vor, haben die Möglichkeit, sich spontan zu präsentieren, aber sie machen auch Aufklärungsarbeit sozusagen.
Eigentlich ist am Anfang ist es sogar andersrum. Ja. Das ist deswegen
Sie erzählen.
Alles
und
ich erzähle sehr umfangreich über die psychiatrische Pflege und die Arbeit. So. Also. Danach ist ganz wichtig, dann haben Sie ja gehört, was von Ihnen in der psychiatrischen Pflege erwartet wird, was unsere pflegerischen Tätigkeiten sind. Danach hat jeder wie differenziert, spezialisiert Psychiatrie auch aufgestellt ist, unterschiedliche Kliniken. Und dann hat jeder natürlich auch noch die Möglichkeit, im Rahmen eines Einzelgespräches mit uns beiden dann darüber zu sprechen, ist das so, was die Person sich jetzt vorgestellt hat oder nicht. Weil die kommen ja ohne Unterlagen, ohne irgendwas, nicht? Einfach so, nicht? Ja. So, und wenn es daran bleibt, dass sie neugierig an der Psychiatrie sind, ist der nächste Schritt vor allen Dingen, dass sie, dass wir gemeinsam, aber vor allen Dingen die interessierte Fachkollegin formuliert, mit welchem psychiatrischen Störungsbild sie vor allen Dingen sich interessieren. Ist es eher aus dem Bereich der Gerontopsychiatrie mit älteren, dementiell erkrankten Personen? Geht es aus der Abhängigkeitserkrankung? Geht es in der Akutpsychiatrie, akute Krisen? Sind es eher Personen, die möchte die Person eher mit einer Person arbeiten, aus dem, die auf der Gefühlsebene Störungen haben, also Depressionen zum Beispiel, affektive Störungen oder wie auch immer. Und dann, wenn wir uns das auch vorstellen, so wie wir das Gegenüber erleben, das ist nicht immer kongruent.
Ja,
also das kann auch sehr unterschiedlich sein. Und wir haben glücklicherweise hier die Situation, dass ich manchmal auch sagen kann, ob das so richtig ist, dass du in der psychiatrischen Pflege jetzt arbeiten möchtest. Ich habe da jetzt gar kein Bild zu bei dir. Dann ist der nächste Step vor allen Dingen es erfahren.
Ja.
Dann legen wir sehr großen Wert darauf, dass sie einen Hospitationstag machen.
Ja.
Dann lernt die Person das zukünftige Team kennen und das Team lernt die Person als neues Teammitglied kennen. Und so wächst es dann die Situation, dass man zu einem Arbeitsverhältnis kommt.
Klingt auf jeden Fall nach einem guten Konzept. Bei all diesen Funktionen, die Sie jetzt da so haben als Pflegedirektor, wie viel PatientInnen-Kontakt haben Sie selber denn noch? Also Sie meinen ja vorhin schon irgendwie super wichtig, einmal am Tag muss ich auf Station. Wie läuft das bei Ihnen? Haben Sie noch viel PatientInnen-Kontakt?
Natürlich nicht, leider nicht. Ja. Ich wirke vor allen Dingen indirekt über die Mitarbeiterentwicklung und die Personalentwicklung und die Schaffung von organisatorischen Rahmenbedingungen durch Unterstützungsprozesse, die ich dann aus den Gesprächen mit Mitarbeitenden oder mit den Stationsleitungen höre, dass ich da mir irgendwas einfallen lasse, dass die Dienstpläne verlässlich werden und so weiter. Und der Patientenkontakt ist letztendlich darauf beschränkt, dass ich mich um Beschwerdemanagement, Beschwerden von Patienten kümmere, natürlich. Und manchmal, und das sind immer die Highlights meiner Tätigkeit, wenn wir hier größere Feste organisieren, dass ich mit Patientengruppen auch irgendwas da meinen Beitrag zu leiste dabei. Und dieses Gefühl, was ich vorhin beschrieben habe, ich muss es einfach, also ich kann es durch die Erfahrung einfach auch sehr schnell erfassen, wie die Stimmung ist auf so einer psychiatrischen Station. Ja. Und das ist mir halt wichtig. Mhm. Oh, ist hier gerade eine sehr angespannte Situation, auch in der Patientenschaft. Und da habe ich natürlich noch mal kurz Kontakt zu dem Patienten. Aber das würde ich jetzt nicht.
So viel, ne?
Das ist einfach, ich habe dann halt die anderen Aufgaben.
Ja. Ich frage auch vor allem deshalb, weil meine Abschlussfrage hier in der Regel ist, mit welchen Worten, wie verabschieden Sie sich von PatientInnen. Jetzt stelle ich das bei Ihnen einfach mal anders dar. Wie verabschieden Sie sich denn von Station, vom Team, wenn Sie sagen, ah, ich bin nochmal auf Station, guck nochmal kurz nach dem Rechten. Wie verabschieden Sie sich, wenn Sie in Feierabend gehen?
Also es gibt da so einen Spruch, der trägt sich praktisch über die Jahrzehnte durch. Wenn ich dann gehe, so Kollegen, dann macht's gut, ruhigen Dienst.
Okay.
So, was steht dahinter? Natürlich nicht, dass es da nichts passieren soll, sondern das ist eher das Synonym dafür, dass alles, dass ich den Dienst erfolgreich arbeiten kann, alle Anliegen, alle Krisen, alle Situationen befriedigend erledigen kann und nichts mit nach Hause nehmen weiter. Also das ist das Synonym dazu.
Ja,
so Kollegen, macht's gut, ruhigen Dienst.
Okay, dann sage ich jetzt zu Ihnen auch, vielleicht nicht, ich weiß nicht, ob Sie jetzt nochmal losgehen, aber auf jeden Fall dann auch Ihnen ruhigen Dienst, ruhigen Tag und ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Ja,
vielen Dank.
Also wer jetzt keine Lust auf psychiatrische Pflege hat, dann weiß ich auch nicht.
Das war's auf jeden Fall für heute mit Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Bei Fragen, Wünschen, Anregungen meldet euch einfach über die Social-Media-Kanäle der Asklepios-Kliniken.